Börsenradio Network AG.
Ich persönlich muss auch dazu sagen, ich habe in den letzten Wochen begonnen, Vonovia-Aktien zu kaufen, weil ich der Meinung bin, dass der Staat eines nicht kann, nämlich Eigentum verwalten.
Die Expertenmeinung.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Wir sind ein internationaler Finanzkonzern. Ich bin 1985 ins Business eingestiegen und seit dieser Zeit sind unter meiner Federführung 71 Unternehmen weltweit an der Börse gebracht worden.
Und möglicherweise kommen dieses Jahr noch weitere Unternehmen dazu. Da werden wir gleich drüber sprechen. Herr Rosinger, ich bin Andreas Groß. Ich bin die Stimme von Börsenradio. Ich freue mich auf unseren Austausch. Lassen Sie uns heute sprechen über Immobilienaktien. Lassen Sie uns sprechen über Tourismus und Rüstung und natürlich über den ROSGIX. Den Index haben ja auch Sie erfunden als Namensgeber. Seit 1. Januar 2015 ist er am Start, mit 1000 Punkten gestartet und jetzt auf knapp 4600 gestiegen. Also, beginnen wir mit Immobilien, Immobilienaktien. Warum will momentan offensichtlich niemand Immobilienaktien haben? Vonovia zum Beispiel notieren 50% unter dem Rekordpreis.
Ja, das betrifft nicht nur die Vonovia, das betrifft auch andere Immobilienaktien. Wenn wir uns zum Beispiel die Grand City Properties anschauen, die ja auch sehr stark in Berlin investiert sind, kleiner als die Vonovia, keine Frage, aber auch ein ähnlicher Fokus, obwohl das kein deutsches Unternehmen ist. Grand City Properties ist ein Luxemburger Immobilienunternehmen, die eben in Deutschland tätig sind. Auch die sind rund diese 50% oder sogar über 50% unter dem All-Time-High. Das muss man sich anschauen, das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist natürlich so, dass die All-Time-High-Preise, die man damals hatte, etwas überzogen waren, weil man natürlich in einer Zeit diese All-Time-High-Preise erzielt hat, wo die Sekundärmarktrenditen für Anleihen und dergleichen sehr, sehr niedrig waren. Das heißt, man hatte de facto kaum Verzinsung oder auch kaum Fremdkapitalzinsen zu bezahlen, was sich natürlich positiv auf die Bilanzen dieser Immobilienunternehmen ausgewirkt hat und was sich auch positiv auf die Bewertungen der Immobilien ausgewirkt hat. Jetzt wird der eine oder andere Hörer sagen, ja, das ist natürlich alles richtig, das wissen wir, aber 50% Abschlag von oben runter macht das Ganze nicht aus. Und da muss ich natürlich sagen, der Hörer hat recht. Das hängt natürlich nicht nur damit zusammen, das ist ein Teil davon, aber ein wesentlicher Teileffekt hängt natürlich auch damit zusammen, dass immer mehr, in Berlin wird es genannt, Vergesellschaftungsfantasien oder Vergesellschaftungsforderungen laut werden von verschiedensten Parteien, die einfach sagen, Immobilieneigentum von größeren Immobilieninvestoren oder auch Bodenschätze oder Produktionsmittel sollten vergesellschaftet werden. So, das klingt jetzt alles gut, eine Vergesellschaftung. Was ist eine Vergesellschaftung? In Wirklichkeit ist es nichts anderes wie eine Enteignung. Und wenn wir uns dann jetzt aber die Charta der Grundrechte der Europäischen Union anschauen und feststellen, dass der Artikel 17 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sagt, dass das private Eigentum geschützt werden muss, ja, dann sind diese Politiker, die das fordern, ganz klar auf einem Weg, der gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union verstößt.
Aber es sind doch, Rosinger, es sind doch gar nicht die Politiker. Also Sie haben jetzt zweimal Berlin gesagt. Also dann fokussieren wir uns auf Berlin und das ist ja auch der große...
Ich habe das Beispiel genannt, weil Sie ja Vonovia angesprochen haben. Ja. Und Vonovia natürlich ein großes Portfolio auch in Berlin.
Genau. Aber das ganze Thema, das kommt ja auch aus Berlin. Nicht nur, aber die Entwicklung, die Sie jetzt angesprochen haben. Also es sind ja die großen Ballungszentren, wo Wohnen schon immer teuer war, wo wir jetzt auch die Situation haben, es wird viel aufgekauft. Es gibt auch viel Kapital vom Ausland, denen offensichtlich das Thema Geld egal ist. Also die Wohnungsnot wird eher größer als geringer. Und das ist eine Entwicklung, die wir schon seit 50 Jahren kennen. Aber Berlin, weil genau. Sie sagten, die Politiker... Ich habe da mal nachgelesen, das sind ja nicht die Politiker, die das ursprünglich gemacht haben, sondern es sind ja die Mieter. Es ist ja das Volk, was mit einem Volksbegehren gesagt hat und gesagt hat, wir wollen das. Gibt es eine Initiative, Vonovia enteignet wird. Die heißt ja dann, glaube ich, auch so. Dann haben wir einen Volksentscheid dann gemacht, das ist positiv beschieden worden. Das ist ja dieses Thema Basisdemokratie oder direkte Beteiligung des Volkes an der Demokratie. Und es muss qua Gesetz und Ablauf, muss die Politik reagieren. Und die hat es ja ewig lang Zeit gelassen. Und jetzt hat man da versucht, etwas zu schreiben. Und es geht ja auch darum, diese Vergesellschaftung oder Enteignung, wie Sie gesagt haben, soll ja, und das ist ja ein ganz hohes Gut, das Eigentum. Und das geht ja auch gar nicht so einfach. Und jetzt soll dann eingegriffen werden, formulieren wir es vielleicht mal so, wenn die Unternehmen gesetzliche Regeln dauerhaft missachten. Das heißt, lange Zeit zum Beispiel zu wenig investieren, aber zugleich Gewinne aus den Unternehmen für die Rendite der Eigentümer abgezogen werden. Also es sind ja zwei Interessen, die da am Markt sind. Und jetzt kommt natürlich auch noch der Investor dann dazu, ist also das dritte Interesse dann. Wie will man diesen Markt beruhigen?
Ja, man muss jetzt einmal Folgendes beachten. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, kann ein Staat eingreifen, wenn eine größere Gruppe irgendwelche gesetzes- oder verfassungsschädlichen Forderungen stellt, dann ist es eindeutig mit Ja zu beantworten. Denken wir zum Beispiel an den extremen Rechtsextremismus. Ja, auch dort ist es ja so, was nicht verfassungskonform ist, wird vom Staat einfach verboten oder wird vom Staat nicht geduldet und wird bestraft. Warum soll dann der extreme Linksextremismus, weil darum geht es, um nichts anderes geht es, wenn jemand fordert de facto eine Verstaatlichung, dann geduldet werden, wenn die Charta der Grundrechte der Europäischen Union eindeutig in Artikel 17 den Schutz des privaten Eigentums vorsieht. Das ist genauso ein Verstoß. Da müsste einfach auch eine Regionalpolitik in Berlin wiederum als Platzhalter für alle Ballungszentren aufstehen und sagen, Freunde, das können wir nicht machen. Das ist gegen die Grundrechte der Europäischen Union. Das private Eigentumsrecht ist ein hohes Gut. Wenn Sie an den Renditen der Vonovia mitverdienen wollt, dann arbeitet was, kauft Vonovia-Aktien, kassiert Dividenden. Und das ist die Lösung, ja. Aber nicht sich in die soziale Hängematte zu begeben, nichts zu arbeiten und andere zahlen zu lassen und dann womöglich noch gratis wohnen.
Ich meine, man könnte natürlich jetzt die Mieter in Berlin mal befragen, was die dann dazu sagen, wenn da jemand kommt und sagt, passt auf, wir reißen eure Wohnung jetzt ab, wo ihr jetzt 50 Jahre gewohnt habt und bauen da größer, schöner und dann entsprechend teurer und schieben euch jetzt raus, auch mit Rückendeckung des Staates, mit Räumungsklagen und so weiter.
Wird das Beispiel Vonovia, denn Vonovia schiebt hier niemanden raus. Die Vonovia versucht...
Nee, ich will jetzt gar nicht Vonovia, sondern das ist im Grunde genommen die Situation, die jetzt da in Berlin ist, dass solche Dinge passieren und eben nicht nur in Berlin und versuche auch so
kleine nicht börsennotierten Immobilienentwickler, bei denen ist es oft so, dass die finanziell ziemlich unter Druck stehen, weil die natürlich sich Projekte eingekauft haben und Grundstücke eingekauft haben zu Liebhaberpreisen und zu niedrigen Zinsen, jetzt steigen die Zinsen und weiß nicht, ob Sie gelesen haben, vor kurzem hat es eine Untersuchung der ersten 200 Immobilienentwicklerbilanzen aus Österreich gegeben, weil die müssen in Österreich bis 30.09. veröffentlicht werden, wenn das Bilanzjahr das Kalenderjahr war. Da waren von 200 sind 119 Immobilienentwickler nicht in der Lage, Zins und Tilgung zu leisten. Ja, und 20 weitere sind nicht in der Lage, die Zinsen zu zahlen. Ich glaube, dass vieles daraus entsteht, weil einfach die Not bei denen so groß ist und die deswegen auch zu unlauteren Mitteln greifen. Aber die sind im Regelfall nicht die börsennotierten Unternehmen. Die börsennotierten Unternehmen, wie eben eine Vonovia, wie eine Grand City Properties, Deutsche Wohnen, wie sie alle heißen, ja, die arbeiten im Regelfall seriös.
Ja.
Weil die haben ja den Anleger, den Aktionärschützer, der ihnen über die Schulter guckt.
Mit denen spreche ich auch, also mit den börsennotierten Unternehmen, dann mit den Vorständen, und die bestätigen mir das dann auch. Und die sagen, wir hatten eine Situation, es war alles ganz günstig, Geld war günstig, der Markt war so zerflettert, es traten viele in den Markt ein, die da eigentlich gar nichts zu suchen hatten und deren Geschäftsmodell, ja, nennen wir es wie es ist, wenn das Geschäftsmodell scheiße ist, dann merkt man das, wenn es auf einmal teuer wird. Und dann funktioniert sowas dann eben nicht mehr. Und ich habe zwar die Untersuchung, die Sie gerade zitiert hatten, nicht gelesen, aber ich war damals, als das mit den Zinsen losging, auf einer großen Immobilienkonferenz, eben witzigerweise in Berlin. Also ich habe noch nie so viele Nägelkauende und nervöse Menschen gesehen, denen auf einmal ihr Geschäftsmodell um die Ohren geflogen ist. Und ich kann mir vorstellen, diese Konferenz, die ist jetzt höchstens halb so groß, wenn man sich jetzt nochmal durchführen würde. weil der Markt sich jetzt da irgendwo dann bereinigt hat. Aber nochmal die Kernfrage, was ist denn, Frage an den Fachmann, Ihr Vorschlag, wie kann man diesen Markt beruhigen? Ich meine, 50% Abschlag vom Hoch bei Vonovia oder Grand City Properties oder wie sie alle heißen, klar, diese Höchstkurse, die waren überzogen, das haben wir damals schon gewusst.
Ist natürlich auch politisch getrieben, ja, wenn man sich anschaut, in den letzten paar Tagen ist die Vonovia wieder gefallen, man ist zwischen 26 und 27. Und die war aber auch vor zwei Monaten sowas bei ungefähr 28, 29, 30, irgendwo, also gegen 30 gependelt. Hängt natürlich auch mit der bevorstehenden Berlinwahl in 2026 zusammen, weil man natürlich befürchtet, was wird denn dort gewählt werden? Und gibt es vielleicht dann doch irgendjemand, der dann auf die Idee kommt, einen Volksentscheid zu fordern oder irgendwo etwas, was in diese Richtung gefordert wird, wie Vergesellschaftung und dergleichen, umzusetzen. Mhm. Und natürlich ist es so, dass so ein Vergesellschaftungsbeschluss nicht etwas wäre, wo das Ganze enteignet werden könnte mit Null.
Das ist aber auch Grundvoraussetzung, Herr Rosinger, das ist aber auch Grundvoraussetzung. Also man spricht dann immer von Enteignung und dann denkt man so, ja den wird alles weggenommen und das war's dann. Es gibt eine Entschädigung.
Muss etwas dafür gezahlt werden, also genau, auch eine Enteignung muss. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Grundstück irgendwo in einer guten Sitte-Lage und jetzt kommt dann die Stadt und sagt, wir bauen direkt durch Ihren Vorgarten eine Stadtautobahn. Ist ja was Geiles, Sie bekommen eine eigene Auffahrt und da müssen wir 25 Quadratmeter enteignen. Dann bekommen Sie auch eine Entschädigung davon. Ja. Aber wo natürlich hier dann die Bedenken der Investoren sind, ist der Preis, der dann bezahlt wird im Rahmen der Vergesellschaftung oder Enteignung, tatsächlich das, was der Marktwert on Balance Sheet ist, zum Beispiel in der Vonovia? Oder ist das Ganze so, dass das vielleicht ein Preis ist, den irgendein Gutachter nach welchen Kriterien auch immer oder mit welchem Einfluss auch immer berechnet hat, der dann zum Beispiel deutlich unter dem Bilanzwert ist, ja, was natürlich in der Bilanz der Vonovia einen entsprechenden Verlust dann realisieren würde. Ja. Und aus dem Grund gibt es ja natürlich diese Abschläge. Ich muss dazu sagen, ich persönlich glaube nicht, dass eine Vergesellschaftung in den nächsten Jahren stattfinden wird können, weil wenn die großen Bestandshalter aussteigen aus dem Markt oder im Markt kleiner werden, dann gibt es niemanden mehr, der den Markt entsprechend bewirtschaften. Ja. Die kleinen Developer stehen finanziell so da, wie wir gesprochen haben. Die können sich gar nicht leisten, Bestand zu halten oder wenn sie Bestand halten, dann können sie sich nicht leisten, für die Instandhaltung langfristig zu sorgen. Das können alle diese großen börsennotierten Immobilienkonzerne. Ich persönlich muss auch dazu sagen, ich habe in den letzten Wochen begonnen, Vonovia-Aktien zu kaufen, weil ich der Meinung bin, dass der Staat eines nicht kann, nämlich Eigentum verwalten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass selbst wenn es einen weiteren Volksentscheid geben würde, dass dann auch, ich nenne es jetzt mal die Salonsozialisten, also jene, die etwas mitdenken, den Volksentscheid nicht umsetzen würden, selbst dann, wenn eine SPD gewinnen würde.
Vielleicht ein Gedanken noch, um das abzuschließen, dieses böse Wort der Enteignung, jeder Investor, jeder Aktionär kennt das und muss sich im Grunde genommen auch gedanklich damit auseinandersetzen, wenn seine Unternehmen, das Unternehmen, in das er investiert hat, von einem anderen übernommen wird zum sehr großen Teil, dann kann es auch zu einem Squeeze-Out kommen, was im Grunde genommen auch ein anderes Wort ist für Enteignung. Dann kriegst du auch einen entsprechenden Betrag, eine Entschädigung und kannst dich dann ärgern oder freuen.
Wobei es hier natürlich beim Squeeze-Out entsprechend viel mehr Schutzmechanismen gibt. Das heißt, es wird dann natürlich eine entsprechende Bewertung gemacht. Man schaut sich an, wo war der Aktienkurs und dergleichen in der Zeit davor. Und dann wird eben bewertet und manchmal auch dagegen geklagt. Und oftmals bekommen auch die Aktionäre die Klagen recht und die Entschädigung wird dann erhöht. Aber theoretisch ist es natürlich auch so, es könnte natürlich sein, dass ein Unternehmen gerade aus welchen Gründen auch immer gerade einen sehr niedrigen Börsenkurs hat, etwa weil es in wirtschaftlichen temporären Schwierigkeiten ist oder was auch immer, wird dann übernommen. Und dann ist natürlich auch der Squeeze-Out-Preis ein sehr, sehr niedriger, der vielleicht nicht das langfristige oder mittelfristige Potenzial des Unternehmens darstellt. Bei einer Immobilie ist natürlich die Situation eine andere. Weil wenn wir uns die Immobilie anschauen, dann hat die Immobilie einen Buchwert. Und der Buchwert der Immobilie, wenn wir den jetzt nach HGB betrachten und eben nicht nach einer Verkehrswertbetrachtung und das Ganze dann anschauen, dann ist ja die Situation, dass gemäß HGB die Immobilie jedes Jahr weniger wert wird. Auch wenn der Grundstückspreis steigt, auch wenn in Wirklichkeit der Verkehrswert der Immobilie steigt. Und das ist natürlich eines der Bedenken, die die Investoren haben, weil die sagen, naja, wenn die sich den HGB-Preis anschauen und der wird jährlich abgeschrieben, ja, dann kann man natürlich in dieser Richtung auch vermuten, dass möglicherweise der eine oder andere Gutachter den Verkehrswert nicht so betrachtet, ja, und auch vielleicht nicht den Grundstückswert so betrachtet. Sie kennen das, da gibt es immer einen Ermessensspielraum und dass dann womöglich die eine oder andere Immobilie zu billig verkauft werden muss. Und das ist das, was die Investoren in Wirklichkeit fürchten.
Jetzt haben wir uns lange abgearbeitet an dem Thema Immobilien-Berlin-Markt und ich nehme bei Ihnen die Botschaft mit, Sie haben jetzt investiert in Vonovia-Aktien, finde ich genau. Ganz, ganz interessant.
Wir werden auch weiterkaufen, also wenn die Preise weiterfallen. Ja.
Gehen wir doch mal zum nächsten Thema, Tourismus. Das finde ich ganz interessant. Ich hatte gelesen, die Deutschen lösen eine Krise aus im Tourismus. Türkei, Urlauber bleiben weg. Italien, die Urlauber bleiben weg aus Deutschland. Nicht mal der Wörthersee schafft es, die Piefkes anzuziehen. Warum?
Naja, das hängt im Prinzip mit der wirtschaftlichen Situation auf der einen Seite zusammen. Das ist etwas, was man überall lesen kann. Ich sage Ihnen dann aber noch etwas, was auch dazu kommt, was man nicht überall lesen kann, was aber natürlich auch mit einer Rolle spielt. Die wirtschaftliche Situation ist so, wie wir sie kennen. Es gibt eine wirtschaftliche Stagnation. Es gibt immer wieder das eine oder andere Quartal, wo ein negatives Wirtschaftswachstum, sprich Rezessionstendenzen vorhanden sind. Die Inflation ist gestiegen. All der Umbau in Richtung einer grünen Wirtschaft hat natürlich zu auf der einen Seite Arbeitslosigkeit, auf der anderen Seite zu steigenden Preisen geführt. Das heißt, viele Deutsche können sich den geliebten Sommerurlaub in den geliebten Sommerurlaubsdestinationen nicht mehr leisten. Das ist die offizielle Kommunikation und das betrifft natürlich vor allem jene, die in die Billigdestinationen geflogen sind, wie zum Beispiel in die Türkei, wo ja die Situation so war, es war eine hohe Inflation, die Preise waren an der türkischen Lira angeschrieben. Der Deutsche ist gekommen, hat früher mit D-Mark, dann mit Euro gezahlt. So, mittlerweile schreiben die meisten Hotels die Preise in Euro an. Es ist zu einer Preisexplosion gekommen. Das Leben in der Türkei für eine Woche ist jetzt nicht billiger wie in Wanne-Eickel oder in Bottrop oder wo auch immer, ja, oder Bochum oder Duisburg im Problemviertel, sondern die Türkei kostet mittlerweile mehr. Das heißt, dadurch werden diese Touristen, sage ich jetzt, abgehalten, dorthin zu fliegen, weil sie sich nicht leisten können. Sie haben aber auch Teile von Italien angesprochen, typisch der Gardasee. Und da muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren. Wir sind auch in Italien sehr stark tätig. Ich habe Investments in Italien, wie Sie wissen, eine ganze Reihe. Bin dort auch sehr gut vernetzt, auch Präsident eines überregionalen Forums, wo viele italienische führende Unternehmen dabei sind. Und dort hört man natürlich, wenn man die Statistiken sich anschaut, etwas ganz anderes. Ja, es gibt einen gewissen Effekt von der Brenner Autobahnbaustelle. Es hat einfach eine Community gegeben, die hat in den 60er, 70er Jahren den Gardasee entdeckt. Diese Surfer-Generation, Segler-Generation. Und die waren dann treue Kunden, die haben auch viel gearbeitet in Deutschland, Vermögen aufgebaut, konnten sich auch den Gardasee leisten. Und jetzt hat es dann die eine oder andere Umfrage von lokalen Hotelverbänden gegeben bei ihren Stammgästen. Warum kommt ihr denn nicht? Oder warum kommt ihr denn weniger? Ja, meine Frau ist voriges Jahr mit 84 gestorben. Ich habe jetzt das Segeln auch aufgegeben. Das Boot liegt zwar noch vor Ort, werde ich aber verkaufen. So, also es ist dort einfach ein Generationschange im Gange von der Tourismusgeneration, der in der Vergangenheit einfach verabsäumt wurde, eine Nachfolgegeneration aufzubauen. Weil man einfach mit dieser Generation gelebt hat, ganze Hoteliers-Generationen sind mit diesen Stammgästen alt geworden. Ja. Aber nicht nur die Stammgäste und die Hoteliers sind alt geworden, auch das Geschäftsmodell ist alt geworden. Und teilweise werden die dann abgelöst durch skandinavische Urlauber, die aber ein ganz anderes Modell fahren. Die fahren zum Beispiel das Urlaubsmodell, dass sie mehr oder weniger auf Campingplätze gehen. Die Campingplätze sind dann ausgebucht. Nicht das Vier-Stern- oder Vier-Stern-Sobera- oder Fünf-Stern-Hotel. Es wird dort mehr Selbstversorgung gemacht. Es gibt nicht diese großen Dinners, die um 20 Uhr, 21 Uhr beginnen, dann bis lange nach Mitternacht gehen, wo Geld in Wirklichkeit keine Rolle spielt. Ja. Das machen die Skandinavier so nicht. Dadurch werden in Wirklichkeit dort, wo man es gewöhnt war, dass immer etwas los war, jetzt um 21 Uhr oder 21.30 Uhr die Gehsteige hoch. Das ist die Realität, ja.
Und was muss der Gastgeber jetzt aus österreichischer Sicht, was muss der jetzt tun? Also jetzt zu lamentieren, dass die Gäste ausbleiben, das kann ja nicht die Lösung sein.
Im Endeffekt, man muss das Geschäftsmodell einfach zeitgemäß machen, ja. Also wenn ich mir das jetzt, und man muss es wieder profitabel machen, weil diese Gäste, die jeden Preis bezahlen, das war diese Generation, die einfach sich in einer 90, 100, 110 Stunden Arbeitswoche über viele, viele Jahre den Wohlstand erarbeitet hat, ja, die sich das leisten zu können. Aber es gibt ja auch heute Leute, die vielleicht nur 10 oder 15 Überstunden pro Woche machen, also die deutlich weniger leisten wollen, also die nicht leistungsbereit sind in Wirklichkeit und die aber auch auf Urlaub fahren wollen. Die brauchen im Prinzip eine kostengünstigere Lösung. Und da kann natürlich auch die Digitalisierung helfen. Wir haben voriges Jahr diese Regelstrategie an die Börse gebracht, ein Südtiroler Unternehmen aus Meran, die einen Buchungsroboter hat, der von rund 1200 Hotels eingesetzt wird oder über 1200 Hotels, vor allem in den Alpenregionen, Südtirol, Österreich, auch Deutschland, vor allem auch hier im bayerischen Bereich, aber wo hier auch der Rollout passiert. Und man hat auch über die Ad-Hoc-Meldungen gesehen, dass die Rigest deutsche Unternehmen auch zugekauft hat. Die Rigest hat auch eine Tochtergesellschaft, die Zeppelin Hoteldeck. Auch das ist ein entsprechendes Unternehmen, das im Bereich der Digitalisierung der Hotellerie und Digitalisierung des Tourismus tätig ist. Die bringen wir übrigens heuer an die Börse. Die wird am 12.2025, ist es geplant, die erste Notiz haben. Wie gesagt, eine 90-Cent-Tochter der Rigest AG. Keine Konkurrenz der Rigest AG. Die Rigest AG hat den Buchungsroboter. Die Zeppelin Hoteltech AG hat einen, ich nenne es jetzt mal, Marketing-Roboter, der von der Website bis zum Pricing hin alles, was die Vorstufe ist, dass der Kunde überhaupt zum Buchungsroboter kommt, digitalisiert. Und da ist natürlich hier einiges an Kostenersparnis für die Hotels drinnen, was auch gleichzeitig das Personalproblem in der Hotellerie löst und dafür sorgt, dass das verfügbare Personal dort wieder für die persönliche Betreuung der Gäste vorhanden ist, um dort individuell zeitgemäße und eine moderne Erlebniswelt für den Gast zu generieren. Mhm. Und dann wird man damit auch andere Gäste ansprechen können, weil der Segler und der Surferboy aus den späten 60er, Anfang 70er Jahre, der die Beach Boys gehört hat, der hört eben jetzt auf. Jetzt ist das vielleicht der Mountainbiker. Und es ist nicht mehr der Wille Bogner-Fan, der sich Feuer und Eis angeschaut hat. Ich weiß nicht, ob er sich das erinnern können an diesen Kinofilm. Ja.
Ich kann mich daran erinnern. Bei unseren Hörerinnen und Hörern bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob die alle noch Feuer und Eis geschaut haben.
Wir können uns erinnern daran. Aber im Endeffekt, es geht darum, dass man einfach hier einen zeitgemäßen Tourismus und ein zeitgemäßes Tourismusangebot bieten kann.
Also ich nehme also auch hier jetzt mit, Tourismus ist nicht tot, ganz im Gegenteil. Das Geschäftsmodell muss sich wandeln. Digitalisierung auch hier. Und der Herr Rosinger ist auch da dabei und bringt aus diesem Bereich noch weitere Unternehmen an die Börse. Und damit sind wir ja im Grunde genommen auch beim Rossgix. Ich weiß, der Übergang ist jetzt ein bisschen holprig. Ich hatte eingangs gesagt, Allzeithoch 4.600 Punkte. Jetzt momentan seit 2015. Das liegt auch an den Rüstungswerten. Also zum Großteil.
Auch an den Rüstungswerten.
Ist das
halt nicht so holprig, der Rossgix hat ja auch Marriott drinnen, ja? Also eine Position. Also so gesehen, und da bin ich auch schon sehr, sehr lange investiert, ja, in Marriott. Also so gesehen ist es kein holpriger Übergang gewesen. Ja, aber es liegt vor allem derzeit diese Steigerung auch an den Rüstungen.
Ja, ist das Thema Rüstung nicht langsam ausgelutscht?
Der Meinung bin ich nicht. Also ich bin der Meinung, dass gerade wenn wir uns anschauen, dieser Drohnenvorfall in Polen, jetzt kürzlich mit den 19 Drohnen, egal ob die jetzt abgelenkt wurden von elektronischen Signalen oder ob die absichtlich nach Polen gelenkt wurden. Faktum ist, es waren Drohnen, die, wenn man den Medien glauben darf, Sprengstoff an Bord hatten. Das heißt im Prinzip, es muss ja entsprechende Drohnenabwehr, es muss aber auch entsprechende Rüstung investiert werden, um ein Gleichgewicht des Schreckens wieder zu schaffen. Wenn wir uns einfach den Zweiten Weltkrieg anschauen, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine regelbasierte Weltordnung geschaffen und bis zum Zusammenbruch des Ostblocks und Zusammenbruch der Sowjetunion hat es in Wirklichkeit keine Kriege gegeben, außer diese Sowjetunionsgeschichte in Afghanistan oder Vietnam. Also diese, aber in Europa hat es bis dorthin in Wirklichkeit keine Kriege gegeben. Warum war es so? Es hat entsprechend hier eine Blockbindung gegeben und die Blöcke hatten ein de facto Gleichgewicht des Schreckens aufgebaut. Ja? Und das ist aufgebaut worden einfach durch Hochrüstung. Der andere hat gewusst, ich darf mich nicht mucken, weil der andere ist so hochgerüstet, der kann mich 20 Mal vernichten. So, das wurde kaputt gespart in den letzten Jahrzehnten. Ein kaputt gespartes System, wo der eine oder andere dann sagt, naja, der wird sich ohnehin nicht verteidigen können, weil die Waffen sind nicht serviciert. Da können wir etwas probieren. Denken wir jetzt zum Beispiel an die Thematiken in Georgien, also wo die Region Abkhazien zum Beispiel besetzt wurde von den Russen. Denken wir an das, was mit der Krim war 2014. Denken wir an den russischen Einfall in der Ukraine, der 2022 begonnen hat. Ja, und wenn wir jetzt uns anschauen, dass immer wieder NATO-Verbände in der Ostsee, in Polen, auch in Rumänien und dergleichen, man könnte es sagen, getestet werden, indem einfach absichtlich oder unabsichtlich der Luftraum zum Beispiel verletzt wird. Und wenn man sich das Manöver, das jetzt stattfindet, von Belarus und Russland nahe der polnischen Grenze anschaut, das übrigens übersetzt den Namen Westen trägt, dann muss man sich schon fragen, ist hier entsprechend die NATO-Ostflanke gut vorbereitet? Sind die europäischen Länder hier gut vorbereitet, um Europa zu verteidigen? Kann Europa überhaupt in einem multipolaren Weltbild, wir haben ja mittlerweile nicht nur Amerika und Russland, sondern wir haben die USA, also neben der USA, Russland, auch China und Indien als geopolitische Player, auch die Türkei würde gerne raufkommen, ist ein NATO-Staat, aber trotzdem eine Regionalmacht und dergleichen. Kann Europa hier entsprechend ein politisches, geopolitisches Gewicht haben? Und man muss sich eines vor Augen halten, denn jeder hat natürlich gesagt, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Weltordnung aufgebaut. Eine neue regelbasierte Weltordnung. So, Regeln, Völkerrecht, Weltordnung ist so etwas wie ein Gesetz. Was passiert, wenn jemand zum Beispiel ein Gesetz verletzt und irgendwo einen Diebstahl macht, sage ich jetzt in einem Staat? Die Polizei kommt und nimmt ihn fest. Und wenn er sich widersetzt und gewalttätig wird, dann wird er mit Waffengewalt dazu gezwungen, dass er in Haft geht. Oder er wird vielleicht erschossen, wenn er die Polizisten entsprechend bedroht und gefährlich wird. Wenn wir uns jetzt das Völkerrecht anschauen, wo ist denn der Weltpolizist? Es gibt in Wirklichkeit keinen ernannten Weltpolizisten. Also muss im Prinzip jeder der Staatengemeinschaft so verteidigungsbereit sein, dass er sagt, ich bin in der Lage, das Völkerrecht zu verteidigen. Und das geht nur mit einer hochgerüsteten Gesellschaft. Ja. Es klingt jetzt auch so, dass das Ganze alles sehr schwierig zu finanzieren wäre und dergleichen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie viel Geld die Pensionskassen, die Fondsgesellschaften, die Versicherungen, denken wir an Lebensversicherungen und dergleichen, ja, veranlagen und die das veranlagen müssen in Anleihen, in Immobilien und dergleichen, die im Prinzip also mehr oder weniger aufgrund der Anlagerichtlinien vorgeschrieben werden. Wenn hier der Gesetzgeber einfach sagt, naja, lieber Fonds, liebe Versicherung, liebe Pensionskasse, du hast mindestens 10%, 15%, 20% deines Vermögens in europäische, ich betone in europäische Rüstungswerte zu investieren, Kapitalerhöhungen bei europäischen Rüstungsunternehmen, in Wandelschuldverschreibungen von europäischen Rüstungsunternehmen und dergleichen, dann kann hier sehr schnell entsprechend das Kapital beigestellt werden, um hier dieses Gleichgewicht des Schreckens so schnell wie möglich wiederherzustellen. Weil wir müssen uns natürlich schon eines vor Augen halten. Es gibt hier diese Aussagen von verschiedenen Experten, 2029 amerikanische Wahl, möglicherweise ein gewisses Machtvakuum über einige Wochen, über einige Monate, dass das etwas sein könnte, wo ein russischer Staat zum Beispiel das Baltikum angreifen könnte, Polen angreifen könnte oder was auch immer. Wir wissen es nicht, ob das geplant ist, ja. Aber es ist doch besser, wenn man so hochgerüstet ist, dass der russische Staat von vornherein einmal sagt, er will das gar nicht machen, weil gegen diese hochgerüstete NATO oder gegen diese hochgerüstete Europäische Union will er nicht antreten. Und ich habe jetzt Russland nur als Platzhalter betrachtet. Langfristig ist wahrscheinlich nicht Russland der große Gegner, sondern der große Gegner sind wahrscheinlich Staaten wie China. Vielleicht kommt auch Indien einmal in eine Richtung, dass sie einen geopolitischen Hegemon spielen wollen. Wir wissen es nicht, aber bei China merkt man das jetzt schon, dass die sich den massiven politischen Einfluss in bestimmten Regionen sichern.
Also dann sage ich lieber Fire and Ice, das hat nichts zu tun mit dem Gleichgewicht des Schreckens. Wir sprachen über Immobilienaktien, Tourismus und über Verteidigung und Rüstung. Gregor Rosinger, danke fürs Interview.
Danke.
Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.